Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Die Preteens machen sich langsam auf den Weg. Ihr könnt natürlich auch bleiben, es ist kein Problem. Ich möchte am Anfang noch ganz kurz beten. Vater, ich möchte dir danken, dass wir uns in diesem Morgen noch einmal in Frieden und Freiheit treffen dürfen. Bitte dich, dass du unser Reden und Hören segnest. Bitte dich, dass du uns ein Wort gibst für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, im Rahmen unserer Predigtreihe über den Galaterbrief sind wir schon ein ganzes Stück vorangekommen. Und heute stehen die letzten drei Verse des zweiten Kapitels auf unserem Programm. Sie markieren sozusagen, zumindest wenn man den Theologen glauben darf, den Abschluss des ersten Hauptteiles dieses Briefes. Paulus hat bislang seine Bekehrung, seine Berufung beschrieben und hat zwei Dinge ganz deutlich herausgestellt. Das erste, seine Autorität als Apostel hat er von Gott persönlich verliehen bekommen und seine Berufung zum Apostel der Heiden hat er umgehend in die Tat umgesetzt. Und das zweite, das Evangelium, das er predigt, ist nicht von dieser Welt, sondern göttlichen Ursprungs. Und dieses Evangelium wurde auch von der Jerusalemer Urgemeinde, die er ja besucht hatte, nicht in Frage gestellt. Paulus fasst in den drei Versen unseres heutigen Predigttextes seine Position nochmals zusammen. Und letztendlich ist das quasi eine Zusammenfassung und Überleitung, die ich heute Morgen mit drei großen und drei kleinen Gs unter die Lupe nehmen möchte. Das erste: Gesetz gekreuzigt. Zweites: Gnade gelebt und drittens dann, genau, Gnade geliebt und Glaube gelebt. Ich wollte jetzt erst noch einen Karlauer von Heinz Erhardt bringen, aber den spare ich mir, damit das Ganze nicht so lang wird. Er hat nicht mal ein Theaterstück gemacht zu seiner Zeit, wo dann alle Wörter nur mit G anfangen sollten, aber das erspare ich euch jetzt. Gucken wir lieber auf den Predigttext. Ich habe hier die Luther-Übersetzung gewählt. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Kommen wir zum ersten Punkt, Gesetz gekreuzigt. Ich habe hier bewusst noch einmal den Text, um den es geht, dann in diesem Punkt fett markiert, das andere mit etwas anderer Farbe. Paulus bezieht sich gegenüber dem mosaischen Gesetz, oder bezieht ganz eindeutig gegenüber dem mosaischen Gesetz Position und eine unmissverständliche Position. Und damit wir diesen Text etwas besser verstehen, gerade auch diesen ersten Satz, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Die Pharisäer hatten sicherlich etliche, zumindest in ihren eigenen Augen, gute Gründe, um Jesus zu beseitigen. Jesus wurde als Gotteslästerer ans Kreuz geschlagen. Im Alten Testament lesen wir im dritten Buch Mose, im Kapitel 24, Vers 16, wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Und dieser Vers aus dem Buch Levitikus ist letztendlich eine Fortsetzung des zweiten Gebotes, dass wir den Namen des Herrn, unseres Gottes, nicht missbrauchen sollen. Und bei Matthäus lesen wir im 26. Kapitel, wie der hohe Priester seine Kleider zerriss, als Jesus vor dem Hohen Rat befragt wurde. Und der hohe Priester rief dann aus, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir eines weiteren Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Jesus wurde als Gotteslästerer ans Kreuz geschlagen. Die Juden waren also per se oder durch das Gesetz nahezu dazu verpflichtet, ihn hinzurichten. Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig. Sie fühlten sich im Recht, diese Strafe herbeizuführen. Denn Jesus hatte sich als Sohn Gottes bekannt. Sie vollzogen also die Strafe des Gesetzes an ihm und setzten doch nur damit Gottes Verheißungsplan um. Das Gesetz als Weg zum Heil wird außer Kraft gesetzt. Das Kreuz ist das Ende des Gesetzes. So wie Jesus durch das Gesetz dem Gesetz gestorben ist, so auch Paulus und wir als Jesu Nachfolger. Paulus schreibt, dass er nun nicht mehr nach dem Gesetz und für das Gesetz lebt, denn dem Gesetz ist er gestorben. Er ist dem Gesetz nichts mehr schuldig, denn er wurde mit Christus gekreuzigt. Das gilt auch für uns. Das Gesetz hat sich als falscher Weg erwiesen, weil niemand sein Heil und seine Erfüllung im Gesetz finden kann. Das alte Leben war ein Leben für das Gesetz, um dadurch Gott zu gefallen und zu Gott zu kommen. Das neue Leben dagegen ist ein Leben für Gott. Wir werden später nochmal auf diese Gegensätze altes und neues Leben zurückkommen. Bleiben wir aber nochmal kurz beim Gesetz stehen. Wir haben ja schließlich in unseren Gemeinden kein Problem mehr mit dem Einhalten der Gebote oder des mosaischen Gesetzes, oder? Wir stellen in unseren Gemeinden keine neuen Regeln auf, oder? Paulus wehrt sich strikt dagegen, dass dem Evangelium noch irgendetwas hinzugefügt wird, denn sonst, so schreibt er, wäre Christus ja vergeblich gestorben. Diejenigen, die am vergangenen Sonntag da waren, erinnern sich vielleicht, Markus hat das ganz genial auf zwei kurze mathematische Formeln zusammengefasst. Evangelium plus nichts ist gleich alles und Evangelium plus irgendetwas ist nichts. Ich finde das schön, wenn man das so auf zwei einfache Formeln runterbricht, die es so gut treffen. Ich muss jetzt mal ganz kurz mein Metier wechseln, also sozusagen in meine eigentliche Profession wechseln, obwohl ich keine Vorlesung jetzt halten möchte. Wisst ihr, wie Krebs entsteht, also ein bösartiger Tumor? Bei der Entstehung von Krebs verändern sich normale, gesunde Körperzellen aus unterschiedlichsten Ursachen und vermehren sich dann weiter unkontrolliert und wachsen in gesundes Gewebe ein. Anfangs kann der gesunde Körper sich noch wehren, doch im Laufe der Zeit wird er immer schwächer und schwächer, bis er dann am Ende stirbt. Der Tumor behält die Oberhand. Wir haben in unseren christlichen Gemeinschaften vielleicht nicht mehr das Problem, dass wir uns mit dem mosaischen Gesetz auseinandersetzen müssten, wie es damals bei den Gemeinden in Galatien der Fall war oder auch bei etlichen anderen Gemeinden, die Paulus damals gegründet hatte. Wir sind aber immer mit der Gefahr konfrontiert, eine bestimmte theologische Ausrichtung als die einzig richtige anzusehen oder unser Zusammenleben durch Regeln zu ordnen. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich falsch ist. Manches davon ist durchaus sinnvoll. Doch wir neigen dazu, uns durch Regeln und Gesetze abzugrenzen und schützen zu wollen. Man nennt dies auch Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit ist letztendlich eine Spielart von Sünde, die wie eine Krebszelle funktioniert. Und wenn wir nicht rechtzeitig damit der richtigen Therapie beginnen, greift die Gesetzlichkeit wie ein Krebsgeschwür immer weiter um sich und zerstört den gesunden Organismus. Um in diesem Bild zu bleiben, Gesetzlichkeit zerstört den einzelnen Christen und ebenso eine christliche Gemeinschaft. Gesetzlichkeit ist letztendlich wie Sklaverei. Wir sind gebunden und unfrei. Doch Christus hat uns ja zur Freiheit berufen. Selbsterwählte Frömmigkeit und Demut, sehr subtile Formen von Gesetzlichkeit, mögen den Anschein von Weisheit haben, doch sie haben keinen Wert, schreibt Paulus im Brief an die Kolosser, Vers 23 im zweiten Kapitel. Und noch etwas sollten wir berücksichtigen. Krebszellen sind unwahrscheinlich wandlungsfähig und anpassungsfähig. Sie lernen schnell, sich der körpereigenen Abwehr, also unserem Immunsystem, zu entziehen oder einer Therapie zu widerstehen. Wir sind als Einzelne, aber ebenso auch als Gemeinde immer wieder dazu aufgerufen, Gesetzlichkeiten zu widerstehen oder noch besser, sie erst gar nicht aufkommen zu lassen. Am Anfang dieses Punktes habe ich gesagt, dass Paulus gegenüber dem Gesetz eine eindeutige Position bezieht. Und wir müssen uns von Gott immer wieder neu fragen lassen, wo wir persönlich und als Gemeinde eine eindeutige Position beziehen sollten, ohne dabei in die Falle der Gesetzlichkeit zu tappen. Wie könnte eine wirksame Therapie gegen dieses Krebsgeschwür aussehen? Und da kommt, wie ich finde, eine ausgesprochen wunderbare Sache ins Spiel. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich Gnade geliebt. Das ist sozusagen die große Überschrift. Der dreieinige Gott bietet uns überschwängliche Gnade an. Wir sind unendlich geliebt. Um diese Gnade anzubieten und diese Liebe zu beweisen, hat sich Christus selbst für uns dahingegeben. Damit wäre dieser Punkt eigentlich schon abgehakt. Allgemeine Zustimmung. Ich sehe zumindest kein Kopfschütteln, auch kein Nicken im Moment. Woran denken wir bei dem Begriff Gnade? Was bedeutet Gnade? Die Preteens haben inzwischen die Empore verlassen. Wir könnten jetzt ein Brainstorming machen und ein paar Fragen stellen. Normalerweise guckt man dann im Internet nach oder die ältere Generation in Lexika. Ich habe das natürlich gemacht, sowohl beides, also Lexika als auch Internet, und habe da ein paar ganz interessante Punkte gefunden. Das eine, Gnade ist ein unermesslich großes Geschenk Gottes. Da stimmen wir alle zu, also ich sehe schon ein zustimmendes Grinsen auf den Gesichtern, das ist schön. Das nächste von einer schweizerischen Kirchenorganisation, die Gnade ist Gott selbst in uns, Christus selbst in uns. Das kommt sozusagen dieser ersten großen Überschrift, Christus in mir, ja schon ziemlich nah. Setzen wir also auch noch einen Haken dran. Unter Gnade versteht man die Abweichung einer Regelung zum Vorteil des Begnadeten. Dem werden wir wahrscheinlich auch noch zustimmen. Wie sieht es denn mit dem nächsten Punkt aus? Gnade ist die Gunst eines sozial-gesellschaftlich höherrangigen gegenüber einem sozial-gesellschaftlich auf niedrigerem Rang stehenden. Das hört sich schon so ein bisschen nach Günstlings- und Vetternwirtschaft an. Aber zumindest würden wir doch eingestehen, dass Gott das Universum geschaffen hat, doch ziemlich unendlich über uns steht. Gnade ist immer ungerecht. Denn eine gerechte Vorgehensweise entspräche der Regelung, die per Gesetz für alle gilt. Okay, dass Gnade ungerecht ist, würden wir vielleicht jetzt nicht so gerne hören wollen, aber hat was für sich. Gnade wird per Definition, jetzt muss ich ein bisschen beiseite gehen, sonst könnt ihr das gar nicht lesen, Gnade wird per Definition immer freiwillig und willkürlich gegeben. Willkürlich hat auch so ein bisschen negativen Touch. Aber glücklicherweise gibt uns Gott ja seine Gnade freiwillig. Aus Liebe und vielen anderen Gründen mehr. Also wir belassen es dabei. Ich setze jetzt die Liste nicht weiter fort, sonst könnten wir den morgen hier weiter füllen. All diese Aussagen sind für sich wahr und stellen doch nur eine Facette der Wahrheit dar. Ich bleibe bei diesem ersten Punkt eher. Gnade ist ein unermesslich großes Geschenk Gottes, das uns in und durch Jesus angeboten wird. Wir sind im ersten Sonntag der Passionszeit. Und ich komme nun aus der Landeskirche und ich finde gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern können, dass das Kirchenjahr in bestimmte Phasen eingeteilt ist. Und die Passionszeit ist eine Zeit, die mich immer persönlich besonders anspricht. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus mit seinem Leib und seinem überaus kostbaren Blut dieses Gnadengeschenk für jeden Einzelnen von uns erkauft. Doch was beinhaltet diese Gnade? Ein Aspekt ist sicherlich die barmherzige Vergebungsbereitschaft Gottes gegenüber uns Sündern und unserer Sündhaftigkeit. Gott selbst, Jesus, trägt am Kreuz auf Golgatha unsere Sünde und unsere Strafe. Die Strafe, die jeder Einzelne von uns verdient hätte. Ich möchte den Fokus heute Morgen auf einen anderen Aspekt von Gottes Gnadengeschenk legen. Ich habe vorhin gesagt, dass es um eine wirksame Therapie gegen das Krebsgeschwür geht. Gottes Gnadengeschenk bietet uns an, heil zu werden. Es bietet uns an, der Mensch zu werden, den unser Vater im Himmel schon immer vor Augen hatte, den er sich schon bevor wir überhaupt im Mutterleib bereitet wurden, ausgedacht hat. Wir sollen heil werden und heilig werden, weil unser Gott ein heiliger Gott ist. Paulus schreibt, dass der Sohn Gottes, der ihn geliebt hat, sich selbst für ihn dahingegeben hat. Und Paulus wirft diese Gnade Gottes nicht weg. Und wir Menschen sind vergesslich. Ich gehöre auch zu diesen vergesslichen Menschen und muss mir das immer wieder neu vor Augen halten lassen. Wir, Pause, sind, nochmal Pause, Geliebte Gottes. Das tut so gut. Wir sind Geliebte Gottes. Wenn sich unser Leben und Handeln nicht aus unserem Sein als Geliebte Gottes speist, dann sind wir letztendlich von unseren persönlichen menschlichen Kräften, so viel von unserem eigenen Willen abhängig. Doch wir wissen ganz genau, dass unsere Kraft und unser Wille jeden Tag unterschiedlich ausgeprägt sind. Paulus schreibt im Römerbrief, und er schreit das, wenn er es gesprochen hätte, schon fast verzweifelt heraus. Ihr könnt das im 6. Kapitel nachlesen. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und am Ende sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und erleichtert ruft er aus, Dank sei Jesus Christus, unserem Herrn. Bei Johannes lesen wir noch zusätzlich, dass ja Jesus der Weinstock ist und wir die Reben und dass wir ohne ihn nichts tun können. Wir als die Frommen von heute müssen uns fragen, ob wir uns dem Angebot Jesu stellen wollen oder nicht. Wollen wir der Wahrheit ins Auge sehen und ihr dadurch Rechnung tragen, dass wir unsere Verlorenheit, unsere Unheiligkeit, unsere Erkrankung eingestehen und einzig auf Jesu Gnade hoffen? Oder wollen wir uns doch lieber selbst heilen, doch lieber als große Heilige auftreten, die den Anschein erwecken, alles im Griff zu haben? Wir sind Heilige, zweifelsohne, aber wir sind immer auch geneigt, das Leben unter Kontrolle zu haben, alles selbst im Griff haben zu wollen. Aber scheinheilig zu sein, das ist so extrem anstrengend. Und es trennt uns von Gott. Echte Heiligkeit dagegen ist heilsam und führt uns in Gottes Nähe. Ich habe zuvor gesagt, dass wir auf die Gegensätze altes Leben, neues Leben nochmal zurückkommen. Das Gesetz und die Gesetzlichkeit haben sich als falscher Weg erwiesen, weil niemand sein Heil und seine Erfüllung dadurch finden kann. Das neue Leben ist nicht mehr ein Leben für das Gesetz, die Tradition oder die Gesetzlichkeit, um dadurch Gott zu gefallen und zu Gott zu kommen. Das neue Leben ist ein Leben für Gott. Das alte Leben war gekennzeichnet durch ständiges Abmühen, durch Anstrengung, Furcht. Reicht das, was ich tue? Ist es wirklich genug? Und ich habe gesagt, das ist Sklaverei, das ist Gefangenschaft unter dem Gesetz. Doch die Ausrichtung am Gesetz und die Orientierung an Gesetzlichkeiten sind ein anstrengender Glaube und die richten bei uns selbst und auch bei anderen großen Schaden an. Das neue Leben dagegen ist gekennzeichnet durch Christus in mir. Das neue Leben ist gekennzeichnet durch die Freiheit, die Christus schenkt. Nicht mehr das eigene Wollen und Streben. Das eigene Wünschen und Handeln sind wesentlich, sondern Christus in mir ist die treibende Kraft. Das ist eine Qualitätsänderung des Lebens. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Glaube gelebt. Paulus schreibt, und ich gehe das jetzt etwas von hinten an, was ich da fett markiert habe, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und im Satz davor schreibt er, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Bevor ich da fortfahre, möchte ich noch kurz einem Missverständnis vorbeugen. Der Begriff Fleisch taucht ja in den Paulusbriefen und an vielen anderen Stellen in der Bibel auf. Und normalerweise ist das immer dieser Gegensatz, Fleisch ist gleich unheilig, sündig und auf der anderen Seite der Geist als rein und heilig. Der Fokus, den Paulus hier versucht zu setzen, richtet sich bei dem Begriff Fleisch mehr auf die Vergänglichkeit des Körpers. In anderen Übersetzungen heißt es deswegen vielleicht auch etwas treffender, Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Wie kann der Glaube gelebt werden oder werden wir gelebt? Wenn Jesus in uns lebt und wir ja ohne ihn doch nichts tun können, werden wir ja nur gelebt. Wie vielleicht in vielen anderen unserer Lebensbereiche, wo wir dank der Umstände letztendlich gar keine andere Möglichkeit haben. Ist es wirklich so? Paulus schreibt, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Und man könnte fast sagen, dass er jubelnd das herausruft, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich finde, hier kommt eine Wechselseitigkeit ins Spiel, die gigantisch ist, die einem den Atem raubt. Wir sind diejenigen, die Glauben leben, die einen freien Willen haben und entscheiden. Und auf der anderen Seite lebt Christus in uns. Der Auferstandene lebt in dir und mir. Menschen ahmen Jesus nach, weil sie Jesus durch sich leben lassen wollen. Sie versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Wie Jesus geben sie ihre eigene Position auf, um Gott durch sich in die Welt hineinwirken zu lassen. Wir sind die Geliebten Gottes und geprägt von dieser Liebe und befähigt durch seine Gnade entscheiden wir im Alltag selbst, wo wir Zeichen der Liebe und des Glaubens setzen. Was könnte das praktisch heißen? Wie verhalten wir uns, wenn in der Schule, an der Universität, im Verein oder auf der Arbeit über andere hergezogen wird? Mache ich mit? Stelle ich mich dagegen oder schweige ich? Wo bin ich ehrlich? Wie sieht meine Steuererklärung aus? Was für ein Profil poste ich im Internet? Was antworte ich, wenn die Wahrheit eventuell mir selbst zum Nachteil gereicht? Oder, so wie aus dem ersten Punkt, wo beziehe ich klar Stellung? Es gibt etliche Diskussionen in der Gesellschaft, in den letzten Monaten ist das immer wieder hochgekocht. Legalisierung von Abtreibung, Werbung für Abtreibung, Sterbehilfe. Wie stehe ich persönlich dazu? Wie stehen wir als Gemeinde dazu? Wie teile ich meine Zeit ein? Wofür nutze ich sie? Muss ich im Fernsehen abends noch den Spätfilm gucken? Welche fragwürdigen Seiten besuche ich im Internet? Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Kommen wir nochmal zum aktuellen Tagesgeschehen. Ich habe gesagt, es ist der erste Sonntag der Passionszeit. Ist auch Fastenzeit. Habt ihr euch was vorgenommen für die Fastenzeit? Das Typische ist immer, also keine Süßigkeiten, Schokolade, kein Alkohol, kein Fernsehen, nur die Nachrichten vielleicht. Also kann man alles machen. Also halte ich auch nicht für verkehrt. Ich habe das auch gelegentlich versucht. Meistens bin ich so nach 5-6 Wochen gescheitert. Weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht drehen wir den Spieß einfach mal um. Und wir verzichten nicht auf irgendetwas. Wir könnten natürlich auch sagen, 7 Wochen lang gucken wir jetzt, dass wir auf der Arbeit, in der Schule, im Verein eben nicht mitlästern, sondern dagegen angehen. Das könnte auch eine Art von Fasten sein, uns einfach dagegen zu stellen. Es könnte aber auch sein, dass wir nicht auf etwas verzichten, sondern dass wir 7 Wochen lang etwas Positives tun. Wäre es zum Beispiel 7 Wochen lang in der Fastenzeit jeden Tag nur ein paar Minütchen für einen bestimmten Menschen zu beten? Wie wäre es in dieser Fastenzeit, die Freunde, die ich schon seit längerer Zeit anrufen wollte, endlich mal anzurufen? Vielleicht nur einen pro Woche, der schon so lange auf meinen Anruf wartet. Ihr könnt die Liste für euch fortsetzen. Gott hat für uns als seine Geliebten ein riesiges Päckchen an Gnade geschnürt. Wir müssen es bloß auspacken. Gott nimmt uns unsere Alltagsentscheidungen nicht ab, doch er gibt uns die Kraft dazu, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Und damit kommen wir einmal mehr zu einer alten Wahrheit. Wir müssen Zeit mit unserem Herrn verbringen. Ich gebrauche das Wort muss eigentlich nicht so gerne, weil das gleich wieder einen Zwang ausübt und uns unter Druck setzt. Aber es ist ein Angebot, das Gott uns macht. Ich registriere für mich, Ich brauche in meinem Leben, ich brauche in meinem Alltag die persönlichen Zeiten mit meinem Herrn. Aber ebenso brauche ich die gemeinsamen Zeiten mit meinen Geschwistern in der Gegenwart Gottes. Sei es im Hauskreis, sei es heute Morgen im Gottesdienst, sei es beim Forellenräuchern oder sonst irgendwo. Unser Gott macht uns ein umwerfendes Angebot. Er bietet uns ein grandioses Geschenk an. Und damit sich Christus in uns entfalten kann, dürfen wir dieses Geschenk annehmen. Gottes Geschenk, Gottes Angebot zur Heilung und zur Heiligkeit ist keine Aufforderung eines vollkommenen Gottes an schwache Menschen, sich zu mühen, gut und heil zu werden. Das würde erneut in Gesetzlichkeit und Selbstheilung münden und wir wissen, dass das nicht funktioniert. Das Angebot Gottes, heil zu werden und heilig zu leben, ist der Ruf Gottes zurück in seine Gegenwart und seine liebenden Arme, damit wir sein Leben in uns tragen, selbst gesegnet werden und unsere Umwelt damit segnen. Vielleicht hilft euch folgendes Gedankenbeispiel weiter. Bestimmte Dinge möchte ich nicht mehr tun, weil mir Gottes ein Lückentext so kostbar geworden ist. Oder ihr könnt es auch positiv formulieren. Bestimmte Dinge möchte ich tun, weil mir Gottes Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Fürsorge, setzt ein, was ihr wollt, so kostbar geworden ist. Ich weiß aber auch, dass dieser Satz ein bisschen zur Vorsicht aufruft. Denn das kann natürlich auch wieder in eine gewisse zwanghafte Gesetzlichkeit münden. Es soll vielmehr eine Hilfestellung sein, immer wieder und immer mehr in Gottes stets offene und liebende Vaterarme zu laufen. Ich könnte jetzt am Ende sagen, so hat der Krebs keine Chance mehr. Aber das habt ihr euch wahrscheinlich eh schon von selbst gedacht, oder? Im ersten Punkt, ich möchte noch einmal zusammenfassen, haben wir Gesetz gekreuzigt. Wir sind dem Gesetz nichts mehr schuldig, wir sind dem Gesetz gestorben. Ich warne vor dem Krebsgeschwür der Gesetzlichkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass wir eindeutige und unmissverständliche Positionen brauchen und wir sollten bereit sein, diese auch zu vertreten. Gnade geliebt. Gott bietet uns ein unbeschreiblich wertvolles Geschenk an. Und Gnade beinhaltet unter anderem Vergebung der Sünden, aber eben auch ein heiles und ein heiliges Leben. Gnade bedeutet darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen mehr, aber diese beiden Sachen habe ich jetzt heute Morgen herausgestrichen. Und Jesus hat dieses Geschenk der Gnade am Kreuz auf Golgatha für uns erlitten und erkämpft. Und das dritte, Glaube gelebt. Christus lebt in jedem Einzelnen von uns. Und geprägt von dieser Liebe Jesu und befähigt durch seine Gnade, setzen wir mit unseren Entscheidungen die Zeichen unserer Liebe und unseres Glaubens im Alltag. Wenn die Menschen Jesus sehen sollen, dann müssen sie uns sehen. Wir sind der Leib Christi, wir sind diejenigen, auf die die Leute schauen. Wir dürfen diese Zeichen der Liebe und die Zeichen unseres Glaubens im Alltag setzen. Und bestimmte Dinge möchte ich oder eben möchte ich nicht mehr tun, weil mir, ihr dürft die Lücke selber ausfüllen. Schaut euch um. Es sitzen hier lauter Heilige. Ein jeder von uns strauchelt, scheitert und fällt. Gott macht immer wieder neu mit uns weiter. Unser Scheitern und unser Straucheln ist kein Grund, am Boden liegen zu bleiben oder zu verzweifeln. Unser Vater im Himmel weiß darum, Jesus weiß darum und der Heilige Geist auch. Aber genau deshalb sind ja seine liebenden Vaterarme immer offen und warten darauf, dass wir uns hineinwerfen. Immer wieder und immer mehr. Amen.